Sophie Hunger, abermals. Ein neues Album wird bald geboren, am 4. September. Das siebte mittlerweile mit dem Titel Halluzinationen. Vielleicht kannst du am Anfang mal kurz erzählen, wie so der Schreibprozess dieses Mal gelaufen ist für dieses Album.
Ja, also ich kam vom Touren nach Hause, von der Molecules Tour. Das war Januar in Berlin. Es war sehr dunkel und man ist dann immer ein bisschen sehr konfrontiert mit sich selbst, weil man kann nicht weit wegschauen. Alles ist immer so unmittelbar. Und dann habe ich nicht so genau gewusst, was mache ich jetzt mit der ganzen Leere. Und dann dachte ich, ja, ich mache ein neues Album. Und habe mich aber gleichzeitig auch ein bisschen gefragt, was das eigentlich genau ist, was ich so mache seit 15 Jahren. Und habe so versucht, das ein bisschen in Worte zu fassen. Habe so gemerkt, ja, eigentlich mache ich ja Halluzination. Dann fand ich es gut, dem ein ganzes Album zu widmen.
Also du würdest deine Kunst als erfunden bezeichnen?
Ja, sehr, ja, durchaus.
Oder was sich dir aufdrängt, ne? Halluzinationen kommen ja auch von innen und von außen. Oder
ja.
Es fühlt sich an wie von außen.
Ja, genau. Das ist so, finde ich, eigentlich eine ganz gute Beschreibung davon. Also Halluzinationen sind eigentlich etwas, was das Hirn herstellt. Meistens aus Mangel an irgendwas. Zum Beispiel Leute, die während ihrem Leben plötzlich erblinden, haben viel mehr Halluzinationen, also visuelle Halluzinationen. Oder Leute, die ihr Gehör verlieren, haben viele auditive Halluzinationen. Und das hat damit zu tun, dass das Hirn diesen Mangel an Sinneseindrücken kompensiert, indem es selbst Dinge erschafft, also diese Reize selbst erschafft. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache.
Aber das heißt ja, dass sich deine Inhalte und zum Beispiel Lyrics dir aufdrängen, also dass du quasi keine andere Wahl hast, als das zu tun, was du tust.
Ich weiß nicht, nein, ich meine, es gibt ja viel, man hat doch viele Gedanken, den ganzen Tag schwirren so viele Gedanken durch den Kopf und dann hin und wieder gibt es einen, wo man denkt, da lohnt es sich, da geht man dann hin und dann packt man das aus und so. Also schon auch ein bisschen eine Entscheidung, welche Gedanken man
Ja, das heißt ja auch, es ginge auf dem Album um Einsamkeit und Imagination. Inwiefern hängt das für dich zusammen?
Ja, das war auch so ein Gedanke, wo ich gedacht habe, ja, wenn man viel so tagträumt und viel so in der Fantasie arbeitet oder mit der Fantasie viel arbeitet, dass man ja dann auch ein bisschen, dass einen das auch ein bisschen isoliert, weil man kann ja nicht, ist ja etwas, was man wie nur selber machen kann. Man kann ja nicht in ein Kollektiv fantasieren. Oder zumindest stelle ich mir das sehr schwierig vor. Vielleicht ist Religion sowas wie im Kollektiv fantasieren. Aber das wäre jetzt nochmal eine andere Sache. Auf jeden Fall, habe ich so viel gelesen über so Eremit auf Deutsch? Eremiten. Und das sind so Einzelgänger, die eben meistens außerhalb der Zivilisation leben. Also meistens in so mittelalterlichen Darstellungen, auch in Höhlen oder im Wald. Also zumindest immer an der Grenze zur Stadt oder an der Grenze der Gruppe. Und denen wird oft zugesagt, dass sie Dinge sehen und hören, die anderen nicht sehen. Also man hat das, wenn es Männer waren, als Quelle der Weisheit angesehen und bei Frauen war das oft dann so Hexerei. Und jetzt aber aufgrund der Halluzinationsforschung weiß man ja, dass eben diese Leute, gerade weil sie so isoliert waren, wahrscheinlich viel mehr ihr Hirn viel mehr so Sinneswahrnehmung produziert hat. Verstehen Sie, was ich meine? Oder auch Leute, die in Isolationshaft sind, im Gefängnis, die haben auch viel mehr solcher Sachen.
Ja, aber trotzdem wird es pathologisiert, ne? Oder es wird ja so ein bisschen dann als Wahnsinn in die Ecke geschoben.
Ja, eben, aber manchmal auch positiv. Also es gibt ja auch die Idee des heiligen Eremiten, also der eben Zugang hat zu einer Welt, zu einer metaphysischen Welt oder zu einer, keine Ahnung, religiösen Welt, die der normale Mensch nicht hat, und man kann dann da hingehen, so wie ein Orakel von Delphi, man kann hingehen, irgendwelche Fragen stellen und die wissen dann alles und so. Das gibt es ja auch, es gibt auch eine positive Auslegung dafür.
Okay, und warst du selbst dann auch in so einer Situation, also alleine in der Berliner Wohnung Tag und Nacht?
Ja, also ich habe natürlich dann das so auch ein bisschen kultiviert, ich fand das dann gut, diese Idee mit der Imagination und der Isolation. Was eben auch noch interessant ist, dass meistens haben diese Eremiten so einen Vogel. Also sie haben meistens ein Lebewesen, das bei ihnen ist.
Im doppelten Sinne.
Ja, genau. Vielleicht kommt das daher. Also die haben meistens ein Lebewesen bei sich als einzigen Begleiter, und oft ist das ein Vogel. Und genau in der Zeit, aber dieses Detail wusste ich nicht über die Eremiten. Und genau in der Zeit kam so eine Taube in meine Wohnung. Und die hat mich dann auch sehr beschäftigt, weil die kam dann immer und so. Und dann habe ich das gelesen mit diesem Vogel. Und dann dachte ich so, krass, die Taube ist mein Vogel, beziehungsweise mein Falke. Und dann habe ich halt gedacht, ja, jetzt macht alles Sinn. Und habe halt alles so um diese Dinge herum geschrieben.
Und hat die Taube auch kommuniziert?
Ja, ich finde schon. Sie kam halt immer, und gemessen daran, dass es ja schon sehr viele verschiedene Fenster gibt in Berlin, durch die man fliegen könnte, war es ja schon sehr beeindruckend, dass sie mein Fenster gesucht hat. Und so, ja. Überhaupt hat mich die Taube dann lange beschäftigt, weil zuerst war ich gestört von ihr und fand es eklig. Und als ich sie hinaus manövriert hatte, wurde mir bewusst, dass ich eigentlich so eine Diskriminierung, oder? Ich finde sie eklig, aber warum? Und dann habe ich über die Taube gelesen und herausgefunden, dass noch vor 100 Jahren war die Taube sehr beliebt, weil sie konnte Nachrichten übermitteln und sie war auch Nahrungsmittel und auch ihr Kot ist sehr gut für Düngung und auch medizinisch. Man hat früher, wenn man eine offene Wunde hat, hat man immer eine halbe Taube draufgelegt. Und erst als die Taube diese Funktion verlor, also sozusagen wertlos wurde für unser kapitalistisches System, also sie wurde verdrängt von Nachrichtendienst, von Stickstoff in der Landwirtschaft, vom Huhn als Nahrungsmittel und von Antibiotika als Medizin, als sie all diese Funktionen verlor, haben wir angefangen, sie sehr negativ zu bewerten. Also als eben eklig, krankheitserregend. Und meistens verbinden wir sie auch mit Obdachlosen. Zum Beispiel in Kevin allein zu Hause ist ja die Taubenfrau. Das ist eine obdachlose, alte Frau mit Tauben. Also eine vierfache Diskriminierung. Also Frau, Alter, Armut plus Taube. Also das sind alles so Sachen, die ich dann gelesen habe oder mir aufgefallen sind. Und ja, deswegen ist auch auf meinem Album Halluzination in der Mitte, auf der Vinyl ist eine Taube.
Ja, sie werden ja auch als Ratten der Lüfte bezeichnet. Und ich glaube, es hängt unter anderem auch damit zusammen, sobald was massenhaft auftritt, also nicht mehr dann so diesen Seltenheits- und Schönheitswert hat und einem zur Last wird umgekehrt. Also so in Städten oder in Venedig hat man ja dann diese Tausende von Tauben, die einen nerven und betteln um Futter. Also ab da dreht sich das dann und dann wird es plötzlich negativ besetzt. Also vielleicht auch eine selektive Wahrnehmung, die man dann plötzlich bekommt auf so ein Tier. Hatte die Taube auch einen Namen? Oder gibt es die überhaupt noch? Ist die noch da?
Ja, die kommt manchmal. Also nein, einen Namen hat sie nicht. Das stimmt. Warum hat sie keine? Das ist sehr atypisch für mich, dass ich ihr keinen Namen gegeben habe. Es ist einfach Pigeon. Ja, ich nenne sie einfach Pigeon.
Ja, die Musik ist auf dem Album ja schon wie bei Molecules, da wurde es ja schon ein bisschen elektronischer, was natürlich auch mit Berlin zu tun hat. Und auf dem Album geht es noch mehr in die Richtung. Das passt für mich auch ganz gut so zu dem Thema Halluzination. Man denkt da auch an psychogene Drogen zum Beispiel und Techno und Partys und all das. Also irgendwie ja, macht es irgendwie Sinn. Mich hat es in manchen Songs, zum Beispiel beim Opener Liquid Air, hat es mich auch an Portishead ein bisschen erinnert. Und weil es sich nicht so aufdrängt, also es kommt manchmal so hinten raus erst, schiebt sich diese Elektronik dann so in den Vordergrund und bricht sich Bahn. Inwiefern hast du jetzt bei diesem Album da noch mehr dich getraut, dann auch mit sowas zu spielen, mit dieser Elektronik?
Also ich glaube, der Unterschied war, dass formal hatte ich die Regel für dieses Album, dass alles gleichzeitig eingespielt werden muss. Also man kann nicht nachher noch was dazugeben. Und insofern musste die Elektronik auch live dazu gespielt werden. Und es gab einen Musiker, der war nur damit beschäftigt, da alles, was wir spielen, zeitgleich über einen Modular-Synthesizer zu verfremden. Genau, also, und das ist eine spezielle Technik. Und dadurch ist es vielleicht noch mehr integriert in die anderen Instrumente, weil es eben nicht eine Nachbearbeitung ist oder so, sondern wirklich im Moment passiert und immer auch nur ganz subtil. Man hört es, glaube ich, am meisten ein bisschen auf der Stimme und auf dem Schlagzeug, wenn es so Fäden zieht, nenne ich das. Das ist diese elektronische Bearbeitung. Aber ja, es kommt, glaube ich, aus dieser Vorgabe, dass man alles im Moment gleichzeitig machen muss.
Und das war von Anfang an so die Grundidee. Ja. Hattest du das vorher schon mal so eingespielt, ein anderes Album?
Nein, noch nie. Und also noch nie so konsequent. Wir haben ja wirklich auch das Album immer nur ganz gespielt. Also wenn man ein Lied nochmal spielen wollte, musste man immer das ganze Album spielen. Es war verboten, einzelne Lieder anzuspielen. Streng verboten. Und wir haben das Album auch nur 6-mal aufgenommen, also 3-mal am Montag und 3-mal am Dienstag. Und zwischen den Takes haben wir immer so 2 Stunden Pause gemacht. Und ja, und wie gesagt, alle auch im selben Raum, also dass man die Spuren auch gar nicht groß trennen kann, wenn man es will nachher. Also wirklich möglichst viele Steine in den Weg gelegt. Das war so eine Idee. Einfach eine formale Idee, um dem Ganzen möglichst viel Stress auszulösen oder so, weiß nicht genau.
Sind denn jetzt da noch kleine Fehler drin?
Ja,
stimmt. Oder seid ihr einfach so gut, dass es das 6-mal gereicht hat?
Nein, es sind also Fehler. Was ist ein Fehler? Ich meine, ich glaube, man erkennt keine Fehler, weil wir eben alle miteinander gleichzeitig spielen und darum, selbst wenn jemand Fehler gemacht hat, gibt es so Mini-Reaktionen darauf, wo man sich so wo jemand dann so ein Gegengewicht gibt, um abzulenken oder so. Das kann man wenn man ganz gut zuhört, kann man einander auch aus dem Schneider helfen, wenn man zusammenspielt.
Ja, vor allem bei Konzerten ist das wichtig, ne?
Ja.
Wenn eine kleine Panne passiert. Ja, also man hört auch, dass die Lieder teilweise ja wirklich ineinander überfließen. Also es könnte auch manchmal ein Doppelsong sein oder ein Dreifachsong. Mhm. Kann ich daraus schließen, dass es auch inhaltlich wirklich sehr dicht zusammenhängt, die Lieder oder sogar alle Lieder, dass die irgendwie zusammengehören?
Ja, ich finde schon. Und auch, ich musste ja schon vorher wissen, was die Reihenfolge ist, genau weil wir es ja so aufgenommen hatten. Also ich musste schon von Anfang an wissen, womit beginnt es, was kommt dann. Und wie du so schön auch bemerkt hast, oft sind die Lieder auch miteinander verbunden. Also wir haben auch nicht abgesetzt, außer, glaube ich, 2-mal. Wir mussten uns auch überlegen, wo die Instrumente im Raum stehen, weil zum Beispiel nach Verwendung, glaube ich, habe ich Rote Beeten aus Versehen gespielt und ich musste dann genug Zeit haben, um zum Klavier zu gehen und auch ein bisschen leise. Ich konnte dann nicht so stampfend durch die Gegend laufen, damit das geht. Und solche Sachen halt, es war schon ganz besonders. Und auch bevor wir aufgenommen haben, also haben wir uns angesehen, wir wussten immer, okay, jetzt fangen wir an und dann sehen wir uns erst in 40 Minuten wieder. Und dann haben wir das ganze Album gespielt. Und dann haben wir immer so uns an den Händen gehalten und so gesagt, okay, Focus and Compassion. Das waren so unsere beiden Schlachtworte. So, ich stell mir vor, dass Bayern München auch sowas Ähnliches hat. Vielleicht jetzt nicht die beiden Begriffe, aber und bei uns war es eben Focus und Compassion, also Konzentration und Mitgefühl. Und weil wir dachten, wir brauchen ja beides, also wie Kontrolle und Kontrollverlust muss ja beides da sein. Und ja, und dann haben wir uns angeschaut, das gesagt und dann gespielt. Und es war sehr speziell.
Aber bei den Live-Konzerten plant ihr das ja so nicht, oder?
Also meistens da auch manchmal bei Live-Konzerten merkt man während dem Konzert, man hat mehr Lust auf andere Lieder und dann kann man das kurz zurückschreien zu den anderen und sagen, nein, wir spielen jetzt nicht das, was da auf dem Blatt steht, lass mal lieber das spielen und hoffen, dass es alle noch wissen, wie es geht. Ich habe ein sehr schlechtes Image liebevoll schlecht unter Musikern, meine Mitmusiker, dass die immer sagen, dass wenn man mit mir spielt, dass man ungefähr 60 Lieder einfach im On-the-Spot spielen können muss. Und das ist wohl etwas, was auch ein bisschen nicht immer so nett ist von mir. Also das hat mir kürzlich jemand gesagt, dass ich da nächstes Mal ein bisschen aufpassen muss.
Aber das heißt, du entscheidest spontan um währenddessen. Das ist mir noch nie aufgefallen jetzt als Zuschauerin, dass du da was zuflüsterst von wegen einer Planänderung oder sowas.
Nein, eben, ich flüstere eben nicht. Dann würde es ja auffallen. Ich schreie irgendwas und dann denkt man, das ist jetzt gehört irgendwie zum Song. Dabei war das schon so. Ja.
Was mir beim Lesen der Lyrics und auch vor allem bei den Songtiteln aufgefallen ist, also ich versuche ja da schon immer so ein bisschen irgendwas zu erkennen an Struktur oder Inhalten. Und diesmal sind es ja so Dinge wie Drogen, Gift, Medikamente. Also es geht um Arsen, dann Alphavenum, Bad Medication, Kokain, Alkohol. All das kommt irgendwann mal drin vor. Könnte man jetzt auch wieder sagen, na ja, klar, Großstadt Berlin, da gehört das dazu. Aber es passt ja auch gut zu dem anderen Thema, ne? Zu dieser Einsamkeit. Wie beurteilst du das oder warum spielt es so eine wichtige Rolle diesmal?
Ja, das Schlimme an dieser Frage ist, dass ich das nicht wusste, aber das höre ich jetzt nicht zum ersten Mal heute und ich habe das nicht gemerkt, dass das so gespickt ist von diesen Dingen. Aber das stimmt, das war so eine Zeit, wo all diese Sachen ganz viel zu viel vorkamen. Es ist mir ein bisschen unangenehm, dass man das so jetzt so lesen kann.
So raushört, also, ja.
Ja. Aber das ist auch, ich hatte ganz arg das Gefühl bei diesem Album oder so in mir so diesen Gedanken, wenn ich es schaffe, das alles auszusprechen, dann hört es auf. Also es gibt doch diesen Satz, man soll den Teufel nicht an die Wand malen, oder? Und ich denke immer, aber doch, man muss ihn an die Wand malen, weil wenn man ihn an die Wand gemalt hat, dann weiß man genau, wo er ist. Dann ist er nämlich da an der Wand und dann kann er nirgendwo anders sein. Und so kam mir das, ich wollte den Teufel an die Wand malen und damit ihn auch loslassen. So. Und ich glaube, das war mein Plan und es fühlt sich so an, als wäre das ganz gut gegangen. Also ich glaube, ich habe diese Zeit abgelegt, dadurch, dass ich sie darüber geschrieben habe und so ausgesprochen habe oder so. Ja. Also es muss sich niemand Sorgen machen. Ja, es ist vorbei.
Das macht man, komischerweise macht man sich bei KünstlerInnen viel zu wenig Sorgen. Man denkt immer, naja gut, das ist halt hier die Kunst und wir saugen es ja auch auf. Und wenn man dann die ganzen, Drogenmissbrauch, Suizide und so weiter irgendwann später mitkriegt, macht man sich auch keine Gedanken. Also es ist schon, hat auch so eine zynische Seite. Aber darauf will ich jetzt nicht rumreiten, aber vielleicht können wir am Ende nochmal vielleicht auch auf so ein paar Geschichten ein bisschen eingehen. Ich habe mich auch gefragt, ob es fixe Protagonisten, Protagonistinnen gibt. Also da werden ja schon manchmal Personen irgendwie besungen. Sind die permanent gemeint auf irgendeine Art oder sind das ganz verschiedene Typen?
Das sind ganz verschiedene Typen, würde ich sagen. Halt alles, was sich so aufsammeln lässt in so turbulenten Zeiten, die vor allen Dingen in der Nacht stattfinden in Berlin. Also das ist eigentlich so, ja, wenn es da jemanden gäbe, der ein bisschen mehr Gewicht hätte, um dann würde, also es geht nicht um Persönlichkeiten, es geht eigentlich so um oberflächliche, ja, so Geister, die um einen herumschwirren.
Welcher Geist ist die deutsche Frau? Ich meine, du bist Schweizerin. Ich bin jetzt zum Beispiel eine deutsche Frau, auch wenn ich mich nie so nennen würde, weil bei mir geht da direkt so ein, weiß nicht, so ein Nazi-Reflex an und um Gottes Willen Beate Zschäpe und Mutterkreuz und weiß nicht. Warum ist dir das wichtig, war dir das wichtig, das Deutschsein da auszusprechen?
Ja, ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Also das war auch so eine Begegnung mit einer Frau, die ich habe die so beobachtet und die war so ganz kalt und die hat so was ganz Schlimmes gemacht, aber auf so eine ganz kalkulierende Art. Und ich habe das so beobachtet und ich habe etwas darin entdeckt, wovon ich so weiß, dass ich das auch habe und wo ich immer denke, das ist so als Gegensatz zu der französischen Kultur, in der ich ja auch viel bin, so etwas sehr, sehr Kalkulierendes, wo es möglich ist, so die Gefühle einfach auszuschalten, also das so zu trennen. Also wo die Vernunft eine Vernunft ohne Gefühl ist.
Ist das ein Stereotyp eigentlich, jetzt aus Sicht der Schweiz zum Beispiel?
Ja, aber ich bin ja Deutschschweizerin, also das gehört auch zu mir, oder? Und natürlich ist es ein Stereotyp, aber man kann ja nicht Lieder machen und total neutral sein, dann hat man nichts mehr. Also man muss ja immer, jedes Mal, wenn man irgendwas macht, ist man schon, macht man ein Urteil, oder? Aber es geht ja auch darum, etwas zu übertreiben und zuzuspitzen. Und einfach, das war so eine Begegnung, wo ich Lust hatte, das so irgendwie in Musik mit Worten zu fassen. Was passiert, wenn dieses übertriebene Rationale auf einmal in letzter Konsequenz ins Extreme, im Extremsten ausgelebt, wozu das führen kann, dass es eben das pure Böse ist?
Ja, da ist ja auch fast so ein Hannah Arendt-Zitat drin, ne? Das Böse ist banal.
Ja. Ja, ja, ich weiß. Ich habe das. Wir haben hier in Berlin habe ich so eine Gruppe von Musikern. Wir spielen uns manchmal so neue Lieder vor und besprechen das so ein bisschen. Und da ist auch ein Freund von mir, Gisbert zu Knipphausen. Den kennen Sie sicher auch. Der ist ja auch Musiker. Und ja, ich habe ihm das vorgespielt und hat so zu mir gesagt: Hör zu, das ist ein gutes Lied, aber die Zeile, die kannst du da nicht reinschreiben. Die musst du da wieder rausnehmen und so. Und ich habe dann gesagt, ja, doch, ich glaube, ich kann das. Also ich habe dann darauf bestanden, weil es gepasst, weil es eben diese letzte Konsequenz ist, wenn man das Rationale und das Vernünftige ad absurdum führt, wird es zum Bösen.
Ja, wenn das Gefühl konsequent draußen bleibt oder das Mitgefühl vor allem. Manche Songs, finde ich, passen insofern gut zusammen, weil sie inhaltlich auch so Gegenpaare darstellen. Also zum Beispiel Liquid Air und Finde mich. Liquid Air ist vielleicht so eine toxische Beziehung oder eine Beziehung, die keine Chance hat, keine Chance haben darf. Und Finde mich ist dann wirklich so dieses, naja, so eine gute Verbindung, vielleicht eine Seelenverwandtschaft, die perfekte chemische Verbindung, Granit und Kristall. Keine Ahnung, was, also das gut ist, aber es klingt gut, weil es wird zu Zucker. Trotzdem musst du gefunden werden. Es ist nichts, was du in der Hand hast, was du selber aktiv gestalten kannst, sondern es ist ein Warten auf dieses Perfekte.
Ja.
Ist ja ein bisschen traurig, oder?
Ja, Mann.
Oder einfach nur bequem.
Naja, ja, aber ich weiß nicht, das. Nein, nein. Nein, nein, ich bin nicht bequem, aber ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Also es war einfach so eine Sehnsucht vielleicht, eine Sehnsucht, die sich in diesem Lied versucht Bahn zu brechen. So, finde mich.
Ja, ist auch ganz viel Hoffnung mit drin. Bei Halluzinationen, naja, man kann sich ja auch ganz gut einrichten, so in seinem Stübchen, in seinem Oberstübchen mit den ganzen Bildern und Tauben und Stimmen und was auch immer. Also man kann damit auch in Beziehung gehen und vielleicht sogar sich dann isolieren. Ist jetzt die Frage, was ist Ei und was ist Henne? Ne? Also da klingt auch so eine gewisse Beziehungsunfähigkeit durch, also trotz der ganzen Sehnsucht auch so ein bisschen, naja, ich krieg's aber nicht hin, aber es ist ja auch nicht schlimm, weil ich habe ja meine Halluzinationen. Naja, also sind die Halluzinationen denn jetzt eine Folge von dem Alleinsein oder umgekehrt führen sie dazu, dass man alleine bleibt?
Das ist die Frage mit dem Nagel auf den Kopf getroffen. Ich weiß es nicht, aber genau diese Frage habe ich mich gestellt und um diese Frage geht es. Also damit, das war die Frage, die mich beschäftigt hat und warum und um diese Frage herum habe ich dieses Album geschrieben. Aber immer mit der Hoffnung, dass sobald es fertig geschrieben ist, löst sich die Frage auf. Also noch nicht einmal, dass ich sie beantworten kann, sondern dann löst sich diese Frage auf ins Nichts.
Ja. Sie stellt sich einfach nicht mehr. Ja, vielleicht ist das auch die Lösung, dass sie sich einfach nicht stellt, weil sie sich auch nicht beantworten lässt.
Und es war mir auch wichtig, dass zum Beispiel das letzte Lied, ich wollte, dass mir war wichtig zu wissen, was das letzte Wort auf dem Album ist. Und das letzte Wort ist Hope. Also bei Stranger, ganz zum Schluss, das letzte Wort ist Hope. Und das war, ich habe das extra da gesetzt, weil ich wollte, dass es am Schluss vom Album wie eine offene Tür ist, durch die man gehen kann. Wieder mit dieser Idee, dass man jetzt alles abgelegt hat und jetzt etwas Neues kommt und das Licht kommt irgendwie.
Ja, davor war noch so ein bisschen Trotz bei Everything is Good. Es war auch noch so, ja, lasst mich doch in Ruhe, es ist alles gut, obwohl alles scheiße ist. Trotzdem, das hat schon seine Richtigkeit, also so ein bisschen Trotz als Weg. Ne? Ich brauche nur meine Taube und das besingst du auch als zum einzigen Mal Pitchen. Also kommt die Taube drin vor.
Ja.
Und trotzdem, danach ist dann wieder Maria Magdalena und Stranger. Also da kommt dann wieder, nee, also eigentlich will ich doch, ich will doch gerettet werden. Und Maria Magdalena hat natürlich so eine religiöse Komponente. Man betet ja dann auch gerne, wenn man so verzweifelt ist. Und ja, Stranger ist wirklich dieses offene Ende und die Sehnsucht nach Erlösung. Mhm. Aber also ist das dann so ein, naja, hat das ein Happy End, das Album? Kann man das so zusammenfassen?
Ja, ich finde schon. Ich glaube, ein Happy End ist ja nie ein Happy End, weil End drin vorkommt. Und also ein Happy End für mich ist eigentlich nur eine offene Tür. Also irgendwo zu sehen, es geht weiter und es gibt noch einen Raum, den ich noch nicht betreten habe. Und die Idee, dass man gefangen ist in einem Raum und man hat jeden Winkel gesehen und man hat jeden Stein umgedreht und es geht nicht oder so, dass das zu verlassen, dieses Gefängnis, das ist eigentlich das Happy End. Und das, glaube ich, war mir wichtig. Und ich musste es schreiben, ein Lied schreiben, in der Hoffnung, dass ich es dann auch so fühle.
Und hat es geklappt?
Ja, voll geklappt. Krass, voll gut geklappt. Nicht nur einen neuen Raum, einen ganzen Palast habe ich gefunden nachher.
Das freut mich sehr. Ja, dadurch ist es wirklich ein sehr gelungenes und rundes Album geworden, finde ich. Happy End. Naja, jetzt ist doch die Frage, wann gibt es das Happy End für die Menschen? Also wann sie dich wieder sehen dürfen, das kannst du wahrscheinlich nicht beantworten. Das
Nein, ich nächstes Jahr wohl so sein. Traurig. Ja, nächstes Jahr, aber ich versuche schon. Also vielleicht ganz kurzfristig gibt es noch irgendeine Möglichkeit zum Release, etwas zu deichseln, irgendwas Kleines.
Wahrscheinlich in Berlin dann.
Ja, in Berlin oder in Zürich oder so, weil ich habe auch schon gedacht, weil meistens, wenn man ein Album macht, dann ist das so eine Idee und man hat es gemacht, aber erst wenn man es dann auf Tour spielt, realisiert man das Album so richtig. Also man haucht ihm Leben ein. Und irgendwie habe ich schon gedacht, ah, das ist eigentlich kein Zufall, dass gerade die Halluzinationen eigentlich nie wirklich wahr werden, weil sie sich selbst sogar noch da auch noch selber bestätigen. Dass ich mich fragen muss, hat es das alles überhaupt gegeben? Ich weiß es nicht.
Ja, und das passt jetzt auch zufällig total gut zu diesem, zu der Ausgangssperre dieses Albums. Ne? Also das ist ja nicht die einzige dadurch, sondern vielleicht spiegelt es ja jetzt auch ein ganzes, das Gefühl einer Phase, die wir mehr oder weniger erlebt haben dieses Jahr. Mhm. Und vielleicht hatten ja auch viele andere noch Halluzinationen dadurch.
Ja, stimmt.
Wer weiß. Das Album der Stunde auf jeden Fall.
Ja.
Ja, Sophie Hunger, vielen, vielen Dank bis hierhin.
Ja, danke für das schöne Gespräch. Es war wirklich eines der schönsten Gespräche heute. Und ich hatte ganz viele.
Oh, das freut mich sehr.
Vielen Dank, ja.
Auf bald.
Auf ganz bald. Okay.
Ja, danke.
Ciao.
Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.